Okay. Heute haben wir ein Thema, die Gabe Gottes, der Heilige Geist. Keine seichte Lehre, sondern feste Speise. Geht es um den Heiligen Geist, die Gabe Gottes. Das haben wir von Gott bekommen. Wenn ich mal lese, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Der Philippus, besser gesagt, der Heilige Geist hat es ja getan, weil der Philippus hat ja nichts tun können. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Wenn Heilungen und Sachen passieren, dann freuen sich die Leute, das ist ja ganz klar. Und so soll es eigentlich sein, wenn ein geisterfüllter Christ das Evangelium von Jesus Christus predigt und natürlich, wenn die Menschen, in dem Fall, aufmerksam zuhören. Die meisten hören halt gar nicht aufmerksam zu, weil ja, das haben wir eh schon gehört, das mit dem Jesus, das ist nichts Besonderes. Die Kirche hat er praktisch einen soften Jesus vermittelt, da wo nichts passiert. Und das ist halt das Dumme, deswegen hören die gar nicht mehr so genau zu. Und dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes auch nicht, weil da kein dementsprechender Glaube da ist. Wenn aber das richtige Evangelium gepredigt wird und die Menschen aufmerksam zuhören, wird der Heilige Geist das Reich Gottes und seine Kraft offenbaren und Zeichen und Wunder und Heilungen werden geschehen und böse Geister werden ausfahren, weil der Heilige Geist das Evangelium einfach bestätigt in Kraft. Gott heißt es in der Schrift Apostelgeschichte 14,3, Gott gibt dem Wort seiner Gnade Zeugnis. Das heißt, er wirkt durch den Heiligen Geist Wunder, damit die Leute sehen, es ist tatsächlich die Wahrheit, es ist richtig so. Das sind Beweismittel. In der Realität heute, in den christlichen Gemeinden, sieht es leider meistens anders aus. Aber es liegt nicht an Gott. Gott, heißt es in der Schrift, er verändert sich nicht und er kann sich auch nicht ändern und sein Evangelium ändert sich auch nicht. Das ist fix. Also müssen wir nach einer anderen Ursache schauen, warum ist es heute nicht mehr so wie damals in der Urgemeinde oder auch natürlich, hat es auch heutzutage schon gegeben, aber eben leider zu selten. Also der Faktor, der sich ändert, ist der Mensch und sein Glaube und die Erkenntnis, die er hat vom Evangelium oder das falsche Evangelium, das ihm gepredigt wurde. Das sind die Faktoren, an denen muss es liegen, weil die können sich verändern. Also Gott kann sich nicht ändern, das echte Evangelium kann sich nicht ändern, aber der Mensch, diese Erkenntnis des Evangeliums, das kann sich ändern. Also müssen wir wissen, dass Gott den glaubenden Menschen eine Gabe gegeben hat. Diese Gabe ist der Heilige Geist. Der Petrus hat gepredigt und sprach, tut Buße, das heißt, denkt um. Nicht wie der Pfarrer gesagt hat, zur Buße so und so viel Vater unser beten. Nein, tut Buße heißt, denkt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also hier spricht er ganz klar, es ist eine Gabe, der Heilige Geist, den wir von Gott bekommen. Also muss man sagen, was ist denn eine Gabe? Man könnte auch sagen, ein Geschenk oder eine Sache, die von einem zum anderen übertragen oder übergeben wird. Ich gebe dir was, sodass es jetzt du hast und dass du damit etwas tust oder dich daran erfreust, dass du das benutzt und dass es vielleicht auch gesehen wird. So definiere ich jetzt einmal eine Gabe. Und wenn Gott uns den Heiligen Geist als eine Gabe gegeben hat, dann müssen wir darüber nachdenken, was wir jetzt mit dieser Gabe alles tun können. Das Dümmste, was man tun kann, wenn man was bekommt, dann stellt es in eine Ecke oder legt es in den Schrank und tut nichts damit oder man wirft es sogar in den Müll, dann ist das das Dümmste, was man mit einem Geschenk machen kann. Wenn man mit dem Geschenk, mit der Gabe, dann das tut für das, die Gabe da ist, für das Ding gebaut wurde. Ist egal, ist eine Maschine, ist ein Werkzeug, ist ein Staubsauger, da kannst du was tun damit. Du kannst ihn aber auch ausgeschaltet lassen, bis deine Bude voll Staub ist. Und dann kann der Staubsauger nichts dafür. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Du kannst mit dem was tun oder du kannst ihn in den Schrank sperren, in dem Fall in deinen Geist drin lassen. Und naja, habe ihn zwar, aber nützt mir nichts. Das wäre ein Fehler. Die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Das ist Apostelgeschichte 10, 45. Also die waren ein bisschen schockiert. Jetzt haben auch die, die nicht Israeliten, den Heiligen Geist, die Gabe Gottes bekommen. Und hier heißt es wieder von der Gabe. Und Gott hat allen Glaubenden, nicht bloß den gläubigen Juden, sondern auch den anderen Nationen den Heiligen Geist gegeben, so wie er es vorher schon versprochen hat, verheißen hat. Aber der Heilige Geist kommt nicht ganz einfach automatisch, wie Gott es will, jetzt kommt er und jetzt hast ihn und wenn nicht, dann nicht. Grundsätzlich ist der Heilige Geist ausgegossen, auf alles Fleisch heißt es, auf alle Menschen, aber der Mensch muss ihn im Glauben empfangen. Er muss ihn erst einmal haben wollen und wenn er ihn haben will, muss er im Glauben empfangen, dass er auch den Heiligen Geist in seinem Geist drin hat. Das ist die kleine, mickrige Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen. Jesus ging in den Himmel und er sagte, ich schicke euch jemand anders in meinem Namen. Und das ist in dem Fall der Heilige Geist gewesen. Und so ist jetzt Jesus nicht mehr in seiner menschlichen, körperlichen Form anwesend, weil er im Himmel ist, aber in einer geistlichen Form, in Form des Heiligen Geistes, ist Jesus jetzt hier bei uns und in uns anwesend. Paulus schreibt einmal, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also der Herr ist der Geist. Das ist eine Aussage, dass die beiden total gleich sind. Also es ist nicht so, dass der Heilige Geist was anderes tun will, als Jesus tun will oder unser himmlischer Papa tun will. Die drei sind eine Einigkeit, aber sie sind halt drei verschiedene Formen. Aber der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das ist eine Aussage, die müssen wir uns ganz fest einprägen. Das ist ganz wichtig für dein christliches Leben. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dieser Heilige Geist, selbst der tritt wieder in verschiedenen Facetten und Aufgaben auf. Es heißt einmal in Jesaja 11, 2, und auf ihm, das ist eine Voraussagung auf Jesus hin, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also dieser eine Geist ist in seinen verschiedenen Ausdrucksformen. Er ist Weisheit und gibt Weisheit. Er gibt dir einen klaren Verstand und er gibt dir Rat und er gibt dir Kraft und alles, was du brauchst. Und Jesus sagte, als er in den Himmel auffuhr, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also immer der Beistand, der Heilige Geist. Und einmal sagt Jesus, ich werde ihn senden. Und im anderen Vers sagt er, den der Vater senden wird. Da sehen wir wieder diese Einheit. Es ist eigentlich egal, wer es war. Gott ist Jesus und der Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Sie haben den Heiligen Geist gesandt anstelle von Jesus als Mensch. Hat auch den Riesenvorteil, er ist nicht mehr an einen Ort gebunden. Als Jesus als Mensch unterwegs war, da musste er von einem Dorf zum anderen marschieren und dann denen. In der Form des Heiligen Geistes, der auf die ganze Erde ausgegossen ist, kann er überall zur gleichen Zeit was tun. Das ist natürlich ein bisschen eine bessere Sache. Also der Heilige Geist ist an Jesus Stelle zu uns gekommen, um uns beizustehen, uns zu helfen, uns zu lehren und zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist gibt uns die Weisheit Gottes und er gibt uns den Verstand Gottes, den Ratschlag Gottes und so weiter, was wir eben in der Situation brauchen. Aber wir müssen es lernen, das zu unterscheiden, was kommt jetzt vom Heiligen Geist oder was denken wir uns selber aus und was will der Heilige Geist jetzt durch uns wirken. Also wenn ein Christ mit Heiligen Geist erfüllt wird, wenn er getauft wird mit Heiligen Geist, dann kommt dieser Heilige Geist und verbindet sich mit dem wiedergeborenen Geist eines Christen. Also er hängt sich nicht an deinen Rücken dran oder setzt sich am Kopf auf, wie es auch manche sagen, wie der Taube da oben sitzt, so ungefähr. Nein, der Heilige Geist geht in deinen Geist hinein, weil dein Geist ist ja bereits wiedergeboren, heißt wieder lebendig gemacht worden, wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast. Und so arbeitet der Heilige Geist mit deinem Geist zusammen. Und das kann man feststellen an einer Aussage im Römerbrief 8,16. Er sagt uns, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Und dein Geist auch, der neue, der wiedergeborene Geist. Beide sind sich einig und bezeugen, dass wir bereits jetzt wieder Kinder Gottes sind. Gut, und der himmlische Papa hat uns eben diesen Heiligen Geist gegeben, als Gnadengabe an seine geliebten Kinder, damit wir damit etwas tun. Also wir sollen diese Gabe auch benutzen. Wir sollen sie nicht bloß in uns haben und spazieren tragen. Wir sollen diesen Heiligen Geist, der uns gegeben ist, benutzen. Also aber nicht so, wie die meisten Christen meinen oder gelehrt wurden, ja, wenn der Heilige Geist nichts tut, dann können wir auch nichts tun. Und so warten sie auf den Heiligen Geist, bis er was tut. Und sie warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und der tut einfach nichts. Aber wenn du den Heiligen Geist als Gabe geschenkt bekommen hast, dann musst du mit dem Heiligen Geist was tun. Jetzt nehmen wir mal einen Vers, was der Petrus gesagt hat. Apostelgeschichte 3,6. Petrus sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Also er wusste, was er hatte. Er kannte diese Gabe, dieses Geschenk von Gott. Und mit dieser Gabe hat er den Kranken, den Lahmen geheilt. Und das ist doch eine feine Sache. Deshalb müssen wir da umdenken. Nicht denken, ja, mein, wenn der Heilige Geist nichts tut, mein, dann haben wir Pech gehabt, dann haben wir keine Chance. Und das stimmt nicht. Wir müssen erkennen und lernen, dass wir den Heiligen Geist haben und dass wir mit dem Heiligen Geist was tun sollen. Und um das ein bisschen zu kapieren und zu verstehen, muss man ein bisschen sich in dieses Thema einarbeiten. Wie geht es jetzt da mit dem Heiligen Geist? Und da muss man unterscheiden, der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist auf uns, wenn wir in einer Gemeindeversammlung sind, im Lobpreis, im Gebet oder während der Predigt, dann kommt der Heilige Geist auf die Versammlung und tut das, wie er meint, was er tun soll. Das ist die Souveränität des Heiligen Geistes. Und das ist auch etwas anderes als wie der Heilige Geist in unserem Geist. Und wenn der Heilige Geist auf einer Versammlung ist und da sich seine Gaben manifestieren und Wunder passieren und Menschen freigesetzt werden, ist das wunderbar. Und es kommt halt einfach zu selten vor. Und das ist das, was mich stört. Und deshalb habe ich mich jetzt da mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Also, so warten die Christen dann immer so eher passiv auf diese Manifestationen vom Heiligen Geist auf uns und verstehen nicht, dass der Heilige Geist bereits in ihnen ist. Mir geht es aber heute um diese Gabe Gottes, den Heiligen Geist, der in uns ist. Weil den haben wir immer zur Verfügung. Wo du auch hingehst, ist der Heilige Geist in dir dabei. Gemeindeversammlungen, das sind einmal ein paar Stunden und dann sind sie wieder rum. Aber der Heilige Geist in dir ist immer dabei, ob du arbeitest, ob du frei hast, ob du schläfst oder sonst was. Er ist immer in dir und das musst du erkennen. Die Bibel fordert uns auch auf, dass wir voll Geistes werden sollen. Epheser 5,18 oder Galater 5,16, dass wir im Geist wandeln sollen. Ja, dann stellt sich dann die Frage, ja, wenn jetzt der Heilige Geist eh in mir ist, wie kann ich dann noch voller Geist werden? Ist der dann bloß ein bisschen drin oder wie ist das jetzt? Also Sinn macht es auf jeden Fall, voll Geistes oder voller mit Heiligen Geist zu werden, weil dann wird dich das Natürliche rundherum nicht mehr so sehr beeinflussen und die ganzen Negativbotschaften und die ganzen Lügen dieser Welt und die Schwierigkeiten. Dann wird der Heilige Geist in dir Raum gewinnen und deine Gedanken und deine Gefühle dementsprechend zum Guten beeinflussen. Wenn du nicht voller Geist bist, dann beeinflusst dich die Welt und die negativen Nachrichten oder vielleicht die Schmerzen oder der leere Geldbeutel, keine Ahnung, was für ein Problem das du hast, das beschäftigt dich dann. Und du siehst nicht mehr die Herrlichkeit des Herrn. Und dieses Geheimnis, das sich nennt Christus in uns, das muss noch viel mehr wieder offenbar gemacht werden. Der Paulus schreibt uns das, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern oder Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das Geheimnis ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1,27 war es. Also Christus Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus Jesus in Form des Heiligen Geistes in uns. Es ist ein Geheimnis gewesen bis zu Jesus. Im Alten Testament war es ein Geheimnis, sie wussten es nicht. Aber dann kam Jesus und er hat dieses Geheimnis, diese Sache offenbar gemacht. Und dann seiner Gemeinde. Und das will er auch heute immer noch tun. Die Gläubigen, die sollen das wieder offenbart bekommen, dieses Geheimnis. Und nicht bloß Christus in uns, sondern auch damit die Herrlichkeit Gottes in uns. Das ist ja das Schöne. Das ist nicht bloß, jetzt haben wir Christus in uns, den tragen wir jetzt ein bisschen durch die Gegend, wie der Pfarrer sein Monstranz. Nein, wir haben die Herrlichkeit Gottes mit dem Heiligen Geist in uns, in unserem Geist. Für uns ist es erstens kein Geheimnis mehr und zweitens auch keine Hoffnung mehr. Für uns ist es mehr eine Tatsache, eine Hoffnung, was für die früher, das ist auf die Zukunft gerichtet, wenn das kommt, das kriegen wir irgendwann. Aber für uns im Neuen Testament müssen wir erkennen, das ist ja schon da. Die Erlösung ist ja bereits geschehen, die Wiedergeburt ist ja bereits geschehen, der Heilige Geist ist ja bereits in uns hineingekommen. Das ist nicht mehr eine Hoffnung, das ist eine Tatsache. Der Geist Christi ist jetzt in dir. Die Herrlichkeit Gottes ist in deinem Geist gegenwärtig. Mach dir das immer wieder bewusst. Darauf muss dein Glaube gebaut sein. Christus in mir. Nicht irgendwo Gott da oben und weiß man nicht genau so, wo er ist. Weit weg auf jeden Fall. Und ob er mich überhaupt hört, das ist alles Blödsinn, wenn er in dir ist. Das ist das, wie ein religiöser, nicht wiedergeborener Christ denkt. Jetzt habe ich gesagt, Christ ist eigentlich kein Christ, aber Papierchrist, da meine ich, weil er als Baby mit Wasser getröpfelt wurde, ist er wieder Christ genannt, obwohl er deshalb nicht der Christ ist. Christ bist du dann, wenn Christus in dir ist. Und wenn er in dir ist, musst du dich auf das fokussieren. Er ist in dir und er ist mit dir, wohin du auch gehst. Somit ist das Gebet, wie manche beten, Herr, sei du mit mir, manchmal fehl am Platz, weil er sowieso dabei ist. Die Frage ist, ist dir das bewusst? Ist dir das klar? Und die nächste, kannst du das auch freisetzen, damit er für dich auch wirksam wird? Weil es ist auch dumm, wenn der Geist Christi in dir ist und er wirkt nicht für dich. Das ist auch eine ganz komische Sache dann. Aber es ist die Aufgabe deines Glaubens und dass du deinen Glauben aufbauen kannst, deshalb gibt es heute diese Botschaft, die Botschaft Erkenntnis, und aus dieser Erkenntnis kannst du Glauben bauen. Und in der Praxis kannst du diesen Glauben praktizieren und freisetzen, damit das, was bereits in dir alles drin ist, die Herrlichkeit Gottes, für dich auch wirksam wird. Und das ist so wichtig, dass die Herrlichkeit Gottes wirksam wird für dich. Und das musst du als Christ lernen. In der Regel bist du der Initiator, wenn du das weißt, dass der Heilige Geist in dir ist, dass du das anstupst, dass er wirksam wird. Es gibt Ausnahmen, da fängt der Heilige Geist von sich aus an, etwas anzustupsen, aber wenn du als Christ da nicht einhakst und mit einsteigst, zum Beispiel, er stupst dich an, du sollst für eine bestimmte Person beten oder vielleicht in Sprachen beten und du weißt noch gar nicht für was und du sagst, ach, ich mag aber jetzt nicht, dann wird es einfach nichts nützen. Dann wäre wahrscheinlich eine wunderbare Sache passiert, weil der Heilige Geist dich da angestupst hat, zu beten. Und wenn du es nicht tust, dann passiert halt das Schlechte. Das ist dann das Blöde. Da kann dann der Herr nichts dafür. Aber dann sehen wir wieder, es muss eine Zusammenarbeit da sein zwischen dem Heiligen Geist und dem Christen. Und deshalb passieren oft viele Dinge nicht oder schlechte Dinge. Und dann sind die Christen frustriert und klagen den Herrn an, weil er nichts getan hat. Aber dieses Zusammenarbeiten, das muss funktionieren. Der Paulus gibt einmal Anweisungen für die Propheten, und sie, dass sie alle einen nach dem anderen weissagen können. Und dann sagt er eine bemerkenswerte Aussage, das ist 1. Korinther 14, 32. Und die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Das zeigt uns, dass der Prophet, der Mensch, in dem Fall der Prophet, aber auch ein Christ, dass der letztendlich entscheidet, was der Geist tun kann. Er kann das freisetzen oder er kann es blockieren. Das ist eigentlich das große Problem. Ein Christ vernimmt ein Wirken des Geistes, vielleicht eben wie hier eine Weissagung, und dann kann er sie entweder weitergeben oder er kann schweigen, weil er vielleicht sich geniert, jetzt vor der Gemeinde etwas zu sagen oder ob es jetzt stimmt und Fehler zu machen oder Probleme, und dann sagt er es nicht. Dann wird dem anderen, für den diese Weissagung gewesen wäre, nicht gedient. Dann ist das schade, ne? Also soll man auf das, was der Heilige Geist anstupst, reagieren und es weitergeben. Man kann aber auch, wie in dem Fall von Paulus hier, warten und später die Weissagung geben, wenn es dran ist. Nicht, dass alle durcheinander reden, um das ist an Paulus da gegangen, dass alle plötzlich gleichzeitig anfangen, Weiss zu sagen und keiner mehr was versteht. Also einer nach dem anderen, das heißt, der Mensch, der das redet, der hat die Entscheidungsgewalt, wann er den Mund aufmacht und wann er redet. Und so ist die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn benutzen, das hört sich hart an, den Heiligen Geist benutzen, aber es ist tatsächlich so, eine Gabe kannst du benutzen wie ein Werkzeug, das kannst du benutzen und kannst was damit machen, oder du kannst es in der Schublade liegen lassen und da wird nichts damit gemacht. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist und mit seinen Wirkungen. Wenn du den Geist nicht freisetzt, dann wird er kaum was für dich tun. Dann tragst du ihn halt einfach spazieren, und das ist eine üble Sache. Dann haben die Christen den Geist Gottes in sich, sind aber schwach und unwissend, sie sind krank, arm, ängstlich, hin und her geworfen als ein Spielball Satans, haben Angst vor dem Antichristen, sehen sich als Sünder an, und dann klagen sie beim Herrn im Gebet: Oh Herr, warum tust du nichts? Das ist doch total paradox. Der Heilige Geist, Gott selbst, ist in ihrem Geist und sie jammern, weil er nichts tut. Da muss sich gewaltig was ändern. Da sagt uns der Paulus, 2. Korinther 13, 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und das ist das, was er denen, genau das hat er denen auch gesagt. Prüft einmal, glaubt ihr das überhaupt? Untersucht euch, schaut nach, was glaubst du denn eigentlich? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Der Heilige Geist in uns ist selber wie Jesus in uns, weil die sind eins. Und wie gesagt, der Geist ist der Herr, haben wir vorher gehört. Und wenn der Geist in dir ist, ist Jesus in dir. Und das sollen die Christen unbedingt, unbedingt, unbedingt erkennen. Dass der Heilige Geist, dass Christus in ihnen ist. Deshalb nennt man eigentlich einen Christen, weil er Christus in sich hat. Diesen Ausdruck hat doch nicht Jesus erfunden und hat gesagt, ja, jetzt seid ihr Christen. Das ist erst später dann aufgekommen. Warum? Weil man gesehen hat, dass Christus durch diese Leute wirksam wurde. Die haben gedacht, jetzt haben wir den Jesus, den Christus, da endlich ans Kreuz, und jetzt haben wir ihn eingegraben, jetzt ist wieder Ruhe. In Wirklichkeit ist so, dass dann viele Christusse, viele Christen plötzlich in derselben Kraft, in derselben Vollmacht, wie Jesus war, durch die Lande zogen und das Evangelium verkündeten. Also es hat nicht funktioniert, diesen Jesus zu vernichten. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sagt Paulus an den Timotheus. Oder meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also dieser Christus in uns, dieser Heilige Geist, er soll Gestalt gewinnen, er soll letztendlich durch uns sichtbar werden. So wie ich es am Anfang gelesen habe in Philippus, was dann heißt, und es war große Freude in jener Stadt, weil eben die Kranken geheilt wurden, weil böse Geister ausgefahren sind, die Leute gepiesackt haben. So sollte es eigentlich sein, wenn die Christen wieder wie Christus wirksam werden. Die Bibel sagt auch, 1. Johannes 4, 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, da meint er die antichristlichen Geister, weil das war vorher das Thema, ihr habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Also dieser Geist, dieser Heilige Geist, der in uns ist, ist größer als der in der Welt. Der Geist des Antichristen, der Geist Satans, die ganze Dämonenschar, die sind alle kleiner, sie sind alle unter die Füße Jesu getan. Und wenn sie unter seine Füße getan sind, sind sie auch unter unsere Füße getan, weil der Geist in uns der Heilige Geist ist und der viel größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und da müssen wir wieder schauen, der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott, der Allmächtige. Es ist nicht bloß einfach, naja, irgendein Geist oder ein Gespenst oder nur der Heilige Geist. Das ist ja bloß die Nummer drei. Oder wenn jemand meint, naja, es ist ja bloß eine Taube. Nein, es ist Gott, der Allmächtige, der in deinem Geist wohnt. Jesus hat immer gesagt, der Vater und er, wir werden zu ihm kommen, zu den Gläubigen und Wohnung bei ihm machen. Er ist eingezogen durch den Heiligen Geist in deinen Geist hinein. Und das ist eine Tatsache, die man wieder neu beleben muss im Glauben. Gott selbst wohnt im Geist eines wiedergeborenen Christen. Das ist das Geheimnis, das uns offenbart worden ist. Und wenn du es nicht offenbart hast, dann bete um Offenbarung, dass dir das Geheimnis, dass dir diese Sache klar wird, wo er ist. Der Urgemeinde, da war das voll und ganz klar. Also die haben sich ausgekannt mit dieser Sache. Das musste denen keiner erklären. Also wenn du dir anschaust, die Apostelgeschichte, die wussten, was sie hatten und was sie damit tun können. Sie wussten auch, wie man den Glauben dementsprechend einsetzen kann. Sie waren endlich frei von dem Gesetz des Mose und sind es losgeworden und sie wollten auch nicht wieder dahin zurück. Für die war Christus wirklich eine Befreiung, weil dieses gesetzliche Leben, das war wirklich mehr als ein Joch und eine schwere Last, was die alles tun haben müssen. Und dann sind sie immer noch unter Verdammnis gesteckt. Man muss bloß auch heutzutage aufpassen, weil religiöse Leute unter Satan möchten die Christen wieder unter dieses Joch des Gesetzes und der 10 Gebote und so weiter bringen und damit den Geist auslöschen und damit den Geist wieder bedecken und zusperren, dass ja der Geist nicht zum Wirken kommt. Und das ist genau das, was den Christen über die Jahrtausende passiert ist. Es gab zwar noch christliche Gemeinschaften, aber ganz wenig vom Heiligen Geist, weil sie alle wieder unter das Joch des Gesetzes geführt wurden oder ja, beschissen sind worden unterm Strich. Aber die damals, die wussten, dass der Heilige Geist jederzeit Wunderwerke tun will. Sie kannten den Heiligen Geist noch von Jesus und sie haben diese großartigen Zeichen und Wunder alle erlebt und gesehen und Totenauferweckungen. Da war wirklich große Freude bei den Leuten. Und es war der Heilige Geist, der das alles getan hat. Man sagt heute, ja, Jesus hat es getan. In Wirklichkeit, es war der Heilige Geist, der das alles getan hat. Bevor Jesus den Heiligen Geist bekommen hat, hat er gar kein Wunder getan. Da war er halt ein Zimmermann. Und erst als der Heilige Geist gekommen ist, hat Jesus angefangen, Wunder zu wirken, weil er wusste, er hat die Gabe vom Vater bekommen und er hat mit dieser Gabe dann auch was getan. Und so soll es auch in den Gemeinden sein. Zum Beispiel sagt uns der Paulus im Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder tut er es aus der Kunde des Glaubens? Also Gesetz haben wir losgebracht, gläubig sind wir geworden und deshalb soll man mit dem Geist, den er uns dargereicht hat, den er uns gegeben hat, Wunderwerke wirken. Und da müssen wir uns mit dem beschäftigen, nicht bloß jetzt hören und dann in die Schublade XY, da haben wir es gehört und dann machen wir so weiter wie bisher. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen, damit es im Glauben sich ausbreiten kann, in deinem Verstand, in deiner Seele, in deinem ganzen Herzen, dass du dann auch das glaubst, dass du mit dem Heiligen Geist was tun kannst. Nicht, dass der Gedankengang, ja, wenn der nichts tut, kann ich auch nichts tun. Das ist ein richtiges Gift, ein ganz richtiges Gift. Das blockiert die Christen ungemein. So soll es eben nicht sein. Der Paulus betet für die Epheser, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ja, wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes durch den Heiligen Geist. Kennt ihr den Vers, Römer 5,5? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Den kennt fast jeder. Ja, da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und kombiniere heißt es dann, aha, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Und da haben wir einen Punkt. der nicht stimmt. Der Heilige Geist ist nicht in unsere Herzen ausgegossen. Der Heilige Geist ist in unserem Geist. Und aus unserem Geist heraus fließt der Heilige Geist und seine Liebe in unsere Herzen, damit auch wir wieder lieben können oder damit uns bewusst ist, wie sehr uns unser himmlischer Papa liebt. Weil wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wäre, dann wären wir perfekt. Dann wären wir voller Liebe, voller Freude, voller allem. Da das aber nicht immer so ist, muss es einen Grund geben. Also die Tatsache ist, der Heilige Geist wohnt in deinem Geist. Und wenn du den Heiligen Geist aus deinem Geist herausfließen lässt, dann wird er dein Herz erfüllen, dann wird er deine Seele letztendlich erfüllen, dann wird er auch den Leib erfüllen und wird dort Gutes für dich wirken. Wenn er aber eingesperrt ist und die Decke auf deinem Geist liegt, also Blockade, dann ist er zwar drin, aber er wirkt halt nichts. Und das ist das genau, was mich unwahrscheinlich stört. Und wenn der Heilige Geist die Bereiche der Seele und des Körpers nicht ausfüllt, ja, dann reagiert dein Fleisch, der natürliche Mensch, das, was du gehört und gesehen und gelernt hast, egal ob richtig oder falsch, dann ist das, was dich bewegt. Und wenn es falsch ist, gleichen sich oben rein auch noch dämonische Mächte ein, die dich manipulieren oder krank machen oder sonst irgendwas mit dir anstellen. Wenn du aber die Quelle in deinem Geist freisetzt, den Heiligen Geist, dann wird sie anfangen, herauszufließen, deine Seele erfüllen und erquicken, deinen Körper stärken und heilen. Die Dämonen werden ihren Platz räumen müssen und dein geistliches Gespür wird schärfer und genauer werden. Du wirst immer genauer erkennen, was jetzt der Plan und der Wille und das Wort des Herrn ist für die Situation. Da wird deine Seele mit guten Gefühlen und guten Gedanken erfüllt sein, dein Herz mit Glauben ohne Zweifel und ohne Sorgen erfüllt werden, dein Verstand wird klar und scharf und dein Körper fit und gesund und leistungsfähig. Auch dann, wenn er schon alt geworden ist. Da heißt es einmal, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, ist Psalm 92, ab Vers 14. Eine Bildersprache, wie das Alte Testament oft ist, dann werden sie saftvoll und grün sein, so wie eine Pflanze, wie eine Zeder am Libanon. Aber er sagt hier, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die mit dem Herrn zusammenarbeiten, die mit dem Herrn in Gemeinschaft sind, die mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, genau die sind es, die im Greisenalter noch kraftvoll und frisch sind und die Werke des Herrn tun zu können. Es geht nicht automatisch, ja, weil es halt da steht, wenn wir im Greisenalter gedeihen, nein, dann wenn wir gepflanzt sind, wenn wir verwurzelt sind im Haus des Herrn, das heißt mit dem Heiligen Geist in Verbindung sind, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, auch dann wird es so sein, dass wir im Greisenalter immer noch topfit sind. Und das wünscht sich doch eigentlich jeder. Weil unsere irdischen Leiber halt einfach noch nicht die Erlösung voll haben, also haben angewiesen auf diese Quelle in uns, auf diesen Heiligen Geist, der uns immer wieder erfrischt, erquickt, erneuert und heilt und so weiter und so fort. Darum ist so wichtig, voll Heiligen Geistes zu werden. Darum ist so wichtig, dass wir lernen, diesen Heiligen Geist freizusetzen, mit ihm was zu tun, ihn zu benutzen letztendlich. Das hört sich ja extrem an, aber es ist die Wahrheit. Also durch Glaubensworte wirst du, wenn du entschiedene Glaubensworte, so muss ich sagen, nicht bloß, na, jetzt probiere ich es einmal, jetzt sage ich es mal. Du musst Entscheidung treffen, dass du das tun willst. Und Glaubensworte sind es, die den Heiligen Geist in dir freisetzen. Dann wird er fließen und wo er hinfließt, wird Freiheit entstehen. Denk dran am Anfang, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit haben wir gelesen. Und wo der Heilige Geist hineinkommt, da werden Ketten und Fesseln und Blockaden fallen. Da werden Dämonen den Platz räumen müssen, da wird Segen geschehen und die Herrlichkeit Gottes wird seinen Tempel, unser Leib ist sein Tempel, er wird erfüllt werden. Du wirst die Schriften klarer erkennen, die Wahrheit des Evangeliums wird dir sonnenklar sein. Du wirst es einfach glauben, was du liest in der Bibel, weil der Heilige Geist ein Geist des Glaubens ist. Du wirst lieben, weil der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist, weil er Gott ist und Gott ist Liebe und so weiter. Du kannst es eigentlich ins Endlose ziehen, was alles tun wird, weil der Heilige Geist einfach Freiheit schafft. Er wird dir Weisheit geben, er wird mit dieser Weisheit dich begleiten und Freiheit wird halt einfach sein. Die Schrift sagt einmal von den Früchten des Geistes im Galaterbrief. Dann werden diese Früchte hervorkommen, dann wird Liebe sein, dann wird Friede sein, dann wird Freude sein und da wird Segen sein und gelingen wirst du haben in dem, was du tust. Aber ohne den Heiligen Geist funktioniert es halt einfach nicht so oder mit dem eingeschlossenen Heiligen Geist. Also ignoriere diesen Geist in dir nicht, sondern entfache ihn. So fordert der Paulus zum Beispiel den Timotheus auf. Er sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Oder um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, also Besonnenheit und Weisheit, meint er hier. Er sagt, entfache das oder vernachlässige das nicht. Also mach nicht den gleichen Fehler, wie so viele andere schon gemacht haben. Geh her und besinne dich wieder auf den, der in dir ist, den du bereits als Gabe bekommen hast. Entfache diese Gabe, nutze sie, sprich sie frei mit deinen glaubenden Worten. Und ob du es wahrhaben willst oder nicht, die Verantwortung dafür liegt in der Regel bei dir. Man kann alles auf Gott schieben, das ist ganz einfach, aber es wird dich nicht unbedingt segnen. Du bist der, der die Gnadengabe nicht vernachlässigen soll, sondern der soll sie anfachen. Und ein wichtiger Teil dazu ist eben immer wieder auch in Sprachen zu beten. Und das kann man schon oft im Leben einbauen. Das kannst du beim Autofahren, das kannst du bei irgendeiner Beschäftigung, wo du jetzt nicht so super konzentriert auf etwas sein musst, das geht nebenbei. Und das muss auch nicht unbedingt immer ganz laut sein, das kann auch ein Flüsterton sein. Aber bete in Sprachen so oft es geht. Du aktivierst deinen Geist, er wird anfangen, lebendiger zu werden, er wird sprudeln, er wird dich erfrischen, er wird Gutes für dich tun. Und obendrein betest du mit diesem Sprachengebet zum Vater Geheimnisse. Du betest vielleicht für eine Sache, die dir morgen widerfahren würde und wird dadurch gestoppt, dass dir das Böse nicht widerfahren wird. Weil du heute im Geist betest, passiert morgen etwas nicht, was dir schaden würde, weil der Feind nicht durchbricht in deinem Leben. Ah, das ist ein ganz heißes Thema, aber wenn du das erfasst und praktizierst, dann wird sich dein Leben gewaltig verändern. Also nicht sagen, wenn er nicht will, ich kann auch nichts machen, haben wir Pech gehabt. Nein, aktiviere, bring es hervor, entfache diese Gabe. 1. Korinther 12, 11. Da heißt es, dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und dieser Vers, der wurde sehr missbraucht. Es geht um die Geistesgaben und da heißt, ja, er teilt aus, wie er will und wenn er nicht will, können wir nichts machen. Genau das ist das Riesenproblem. Und das ist, der Vers ist wahr, das ist ein biblischer Vers und er ist wahr. Aber wenn eine Wahrheit in einem falschen Zusammenhang genutzt wird oder falsch verstanden wird oder falsch gelehrt wird, dann ist eine Wahrheit genauso viel wie eine Lüge. Und das ist das Problem. Christen meinen, das ist ja die Wahrheit, das ist das Wort Gottes, haben sie aber im falschen Zusammenhang, dann haben sie belogen worden und betrogen worden und der Heilige Geist wirkt nichts, weil sie tun nichts damit und sie sagen, naja, mei, wie er will und wenn er nicht will, Pech gehabt. Und das ist genau die große Gemeinheit. Christus in uns, der Heilige Geist in uns, der Vater und Jesus in uns, die Herrlichkeit in uns, das ist das Thema. Und dieses freigesetzt, dann wird es erst richtig interessant, dann wird es spannend, das Christenleben. Sei nicht passiv und lass die Gabe in dir ruhen, sondern sei aktiv und setze die Gabe in deinem Leben ein. Jesus tat Wunder, eins nach dem anderen, verschiedenster Art. Aber es tat der Heilige Geist und nicht Jesus als Mensch. Er war nämlich nicht als Gott auf dieser Welt unterwegs, sondern er war als Mensch unterwegs, obwohl er Gott war, aber er hat die Göttlichkeit abgelegt und ist Mensch geworden. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es in meiner Schrift. Und er konnte eigentlich gar nichts. Er war Mensch wie jeder andere auch. Und dann kam der Heilige Geist. Und dann ging es ab. Der Heilige Geist hat Jesus bestätigt in seinen Aufgaben, wozu er gesandt wurde. Und er hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Wie allmächtig und wie liebend und wie wunderbar das dieser himmlische Papa ist. Und er hat das mit Zeichen und Wundern und Heilungen und Totenauferweckungen und Speisenvervielfältigung und so weiter hat er es bestätigt. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, dann liest du auch viele solche Dinge und es muss uns sagen, mit Jesus hat es nicht aufgehört. Und es hat auch nicht mit den Aposteln aufgehört, so wie die Zeugen Jehovas das behaupten. Nein, es soll immer weitergehen. Die Apostelgeschichte sollte kein Ende haben, bis Jesus wiederkommt. Die Christen und nicht bloß die Apostel sollen sich bewusst sein, was sie haben, und sie sollen mit dem, was sie haben, dem Heiligen Geist, die Dinge tun, die sie tun sollen. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein und bis zu den Enden der Erde. Also der Heilige Geist, wenn kommt, dann kommt automatisch Kraft. Du musst weiter wissen, dass jetzt nicht bloß irgendein Geist in dir ist oder gar eine Taube. Nein, es ist Kraft gekommen. Und diese Kraft musst du lernen freizusetzen. Damit musst du dich beschäftigen. Ich sage immer oft das Gleiche, denk dir nichts, es ist wichtig, weil es muss irgendwie durchdringen. Du musst wissen, wer du als Christ bist. Du bist nicht so ein armes Christenmenschlein, das als Sünder durch die Welt geht und einmal vielleicht in den Himmel kommt oder gar in ein Fegefeuer muss, wie es die Menschen oft glauben. Nein, du bist als Christ ein Königskind. Du bist ein Gotteskind. Du bist ein gesalbter Christus, heißt Gesalbter. Und wenn du ein Christ bist, bist du gesalbt. Und mit was bist du gesalbt? Mit dem Heiligen Geist bist du gesalbt. Mit Kraft bist du gesalbt und das musst du dir geben, damit du diesen Glauben auch aufbauen kannst. Und du bist nicht der, der unter dem Fuß Satans ist und der dich niederdrückt und dich ärgert und dich krank macht und dich schwach macht und was weiß ich was alles. Genau umgekehrt ist es. Du bist oben auf als Christ und die Mächte der Finsternis sind unten drunter. Wir sind die, die oben sind, mit Christus. Wir, heißt es in der Schrift, sitzen mit ihm zur Rechten des Vaters in den himmlischen Welten. Das zeugt uns von einem Platz der Autorität. Auf dem Thron sitzt jemand, der Autorität hat, der Befehlsgewalt hat, der regiert. Und wenn wir mit ihm drauf sitzen, dann haben wir mit ihm auch Regierungsgewalt in der Himmelswelt. Das musst du wissen und das gehört dir, wenn du ein Christ bist. Und du kannst es trainieren, ganz gezielt, und zwar in den Bereichen, wo du Probleme hast. Nicht bloß einfach, ich setze jetzt den Heiligen Geist frei, passiert nichts so, hat es nichts gebracht. Nein, nimm es ganz gezielt und setz den Geist in dir frei, da wo du ein Problem hast. Da wo du krank bist, da wo du Schmerzen hast, da wo du einen Mangel hast. Egal, ob es nun das Knie ist oder eben die Schulter oder das Auge oder wenn der Magen spinnt. Wenn deine Gefühle down sind oder dein Verstand durcheinander ist, dein Gedächtnis vielleicht nicht so gut funktioniert. Setz den Geist frei, den Heiligen Geist. Er ist dir ja gegeben, dass er dir ein Helfer ist, ein Beistand ist. Wenn du in der Arbeit oder mit den Finanzen oder in deiner Ehe Probleme hast, dann hilft dir der Heilige Geist, wenn du ihn freisetzt. Aber als allererstes musst du ihn dort freisetzen, wo die Blockade steckt. Und die Blockade steckt an deinem Geist. Dein Geist, kannst du dir vorstellen, dein Geist, da ist der Heilige Geist mit drin, die haben mit arbeiten miteinander. Und außenrum ist eine dicke, feste Mauer, eine richtige Wall ist aufgebaut, hat der Feind hingestellt. Dass ja das nicht rauskommt. Eine Wall aus Lügen, aus falsch verstandenen Wahrheiten, religiösen Tralala und Sündenbewusstsein. Und der Geist wäre drin und er kann nicht raus, weil die blöde Wall da steht. Und als allererstes setzt du den Geist frei, dass er diese Wall knackt. Du kannst dir vielleicht bildlich vorstellen, die Mauern von Jericho, die sind doch dann auch Pumps, in den Boden versunken, Wumps, weg. Das kann Gott. Wenn er das kann, dann kann er es auch in deinem Geist tun. Wenn du dir das bildlich vorstellst, vielleicht, es gibt da glaube ich auch einen Film, ne? Über Jericho. Eine Mauer, was, wie breit ist, glaube ich, steht sogar drin, wie breit und wie hoch und wie lang. Pumps, weg. Für Gott kein Problem. Für Gott, den Heiligen Geist, kein Problem. Weil es war nicht der Vater, der runtermarschiert ist und hat die Mauer versenkt, das war der Heilige Geist. Und genau der Heilige Geist ist in dir. Da wird man begeistert, wenn man sich das gibt. Und wenn diese Wall fällt und der Heilige Geist aus deinem Geist heraus fließen kann und du lenkst ihn dorthin, wo das Problem ist, und das tust du mit deinem Glauben, dann wird sich das Problem auflösen. Weil, wo der Geist des Herrn ist, ist nämlich Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, ist kein Dämon. Da hat er keinen Raum, der Dämon. Da kann nicht der Dämon und der Heilige Geist am gleichen Platz sich aufhalten. Das geht nicht. Und wenn es richtig anfängt zu fließen, dann kann es so weit werden wie beim Petrus. Der ging an den Lahmen und Kranken vorbei und die Dämonen sind schon ab. Der ist nur vorbeigegangen, dass der Schatten ist hingefallen. Also das heißt, er war in der Nähe, ziemlich nahe, weil der Schatten fällt ja noch nicht so weit. Der ging an denen vorbei, Dämonen sind ausgefahren und die Kranken sind gesund worden. Wer war das? Der Heilige Geist war es. Der Petrus war es nicht. Es war der Heilige Geist, der das alles gewirkt hat. Bei dem ist die Wohlgefallen. Da floss der Heilige Geist so richtig in Strömen heraus. Und so soll es eigentlich sein. Da sagt der Jesus, Ströme von lebendigen Wassers, das ist wiederum ein Bild für den Heiligen Geist, wird aus uns fließen. Also lerne, diesen Geist fließen zu lassen. Zerstöre diese Wohl, zerstöre diese Blockade, die deinen Geist gefangen genommen hat. Du bist ein wiedergeborener Christ, da ist Leben drin. Und das weiß der Teufel natürlich. Und wenn er dieses Leben nicht blockieren kann, dann weiß er auch, dass er Reis ausnehmen muss. Aber die Christen haben es nicht kapiert. Die meinen immer, ja, es kommt von oben, vom Herrn, das muss irgendwann, fällt da irgendwo, irgendwas. Und wir merken nicht, es ist alles da, alles in ihnen. Und fang das an zu tun. Setz den Heiligen Geist ganz bewusst frei, da wo du Probleme hast. Tu es, wenn es auch nur kleine Schritte haben, und wenn es manchmal meinst, das nützt da gar nichts, dann glaub nicht das, weil es nützt sehr viel. Bleib am Ball. Es wird Widerstände geben, das musst du akzeptieren. Das wird der Feind entgegenstellen und wird sagen, du mit deinem Schmarrn, oder was dir der Hans erzählt hat, das stimmt da überhaupt nicht. Sechstens, da hat es auch nicht funktioniert oder sonst was. Oder der Schmerz wird vielleicht schnell einmal noch schlimmer. Und du sagst, ach ja, jetzt hat einen Heiligen Geist freigesetzt, jetzt ist es noch schlimmer. Nein, bleib am Ball, du bist auf der Siegerseite. Wenn du auf Jesus Seite bist, auf der Seite der Wahrheit, bist du auf der Siegerseite. Weil Jesus bereits der Sieger ist. Also lerne und übe. Übe und lerne. Verzeichne Erfolge und vielleicht auch ein paar Rückschläge, musst du einstecken, gehört dazu. Aber bleib am Ball. Und wenn irgendwas ist, was du merkst, hoppla, da könnte eine Krankheit entstehen oder da ist irgendein Problem, setz sofort den Heiligen Geist frei. Warte nicht und beschäftige dich tagelang mit dem Problem und was mache ich bloß? Ah ja, ich würde den Heiligen Geist freisetzen. Dann hast du dich schon so nach unten geschraubt mit dem Problem. Tu es lieber gleich, setz den Heiligen Geist frei in der Sache und du wirst schauen, was sich tut. Seine Gnade, musst du wissen, ist immer größer als das Problem. Seine Kraft ist weit größer als jedes Problem. Denk an Jericho und was weiß ich, denk an das Rote Meer, denk an den Jordan, den er gestoppt hat, denk an die Totenauferweckungen, denk an all diese Dinge. War alles der Heilige Geist. Derselbe Heilige Geist, der in deinem Geist ist. Also lerne, richtig zu reagieren. Wenn ein blöder Gedanke kommt, oder sonst irgendetwas, setz den Heiligen Geist frei in dem Bereich. Der bringt zu dir die richtige Ordnung. Und beschäftige dich nicht lang mit dem Problem und mit dem Teufel, sondern beschäftige dich mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird nämlich deinen Glauben ehren. Du wirst es vielleicht anders machen wie ich. Du wirst es vielleicht nicht so perfekt machen oder ich mache es nicht so perfekt oder sonst irgendjemand. Ist völlig egal. Hauptsache, du machst es. Bete in Sprachen. Du betest anders in Sprachen wie ich. Ist egal. Der Herr versteht es. Aber tu etwas. Weil man sagt in Bayern, von nichts kommt nichts. Und das ist auch hier so. Wenn du dich bloß hinsetzt und Däumchen drehst und der Herr irgendwann einmal was tut, es steht nicht in der Bibel, dreh so und so lang am Daumen, dann wird der Heilige Geist was tun. Nein, sprich in Sprachen, setz den Geist frei, der dir gegeben ist, dann wird was geschehen. Also es kostet ein bisschen einen Preis, aber im Vergleich zum Lohn ist der Preis nicht hoch. Ein bisschen Zeit, ein bisschen Gebet, ein bisschen Gemeinschaft mit dem Herrn, ein bisschen Zeit für Bibellesen, ein gutes Buch, eine gute Predigt. Dein Geist braucht auch eine Nahrung. Also wenn du deinem Körper einmal ein paar Tage nichts gibst, dann fängt er an zu rebellieren. Dann verkümmert er, dann wird er schwach. Und wenn du dem Geist nichts gibst, ist es ebenso. Oder wenn du den Geist nicht benutzt, dann verkümmert er in dir und der wird dir nicht mehr bewusst sein. Das ist gerade so, wenn du deinen Arm lange nicht benutzt, dann wird er schwach. Dann musst du erst den Muskel wieder aufbauen. Und genauso sollst du auch durch solche Aktivitäten deinem Geist Nahrung zufügen, und durch Umsetzen dieser Dinge, die du gehört hast, wirst du deinen geistlichen Muskel trainieren und du wirst kräftiger werden und es wird immer mehr von dieser Kraft des Geistes freigesetzt und irgendwann bist du an dem Punkt, du setzt den Geist frei und zack, ist das Problem gelöst. Und zack, ist das Wunder passiert und irgendwann kommst du so weit, du gehst am Kranken vorbei und der wird kalt, wenn du nicht locker lässt. Das ist kein Hirngespinst, das ist eine biblische Tatsache. Also zeigt dann auch ein Interesse an geistlichen Dingen. Es ist eine Form der Erwartungshaltung, die der Heilige Geist erwartet, dass du von ihm was erwartest, wenn du ihn auch freisetzt, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Also viele gehen in eine christliche Gemeinschaft und wollen bloß ihren Segen und dann tschüss, passt schon. Der Heilige Geist möchte aber mehr. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben, er möchte mit dir zusammenarbeiten, damit du auch wieder für andere zum Segen sein kannst. Also leg die falschen Gedankengänge und Lehren ab und benutze den Heiligen Geist, den dir der Vater und der Jesus gegeben hat. Ein Vers, der immer so sehr missbraucht wird in dem Fall, wie Jesus gesagt hat, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oh ja, nein, können wir nichts tun. Aber wer sagt denn dir, dass du von Gott getrennt bist, wenn der Heilige Geist in dir ist? Das sagt dir der Teufel oder ein religiöser Mensch, der nicht will, dass du was bewegst. Aber wenn du ein Christ bist, dann bist du eingepfropft in den edlen Ölbaum. Dann bist du mit ihm, mit der Wurzel in Verbindung. Und wenn der Geist in dir ist, dann bist du mit ihm in Verbindung. Nur wenn du das nicht glaubst, hast du wieder ein Wohl aufgebaut. Und dann kann er nicht fließen. Also Wohl muss weg, der Geist muss fließen. Das sind die verdrehten Wahrheiten, die den Fluss des Geistes blockieren. Das sind die Lügen, die blockieren. Jesus sagt, die Wahrheit macht dich frei, die Lüge bindet, wenn man im Umkehrschluss das anschaut, oder blockiert. Die Wahrheit ist, der Heilige Geist ist in dir, nicht bloß ein bisschen einer, weil es gibt nicht ein bisschen einen Heiligen Geist oder einen größeren Heiligen Geist. Entweder hast du den Heiligen Geist oder du hast ihn nicht. Und wenn du ihn hast, dann hast du Gott, den Heiligen Geist, und er möchte durch dich und für dich was tun. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird frei machen. Die Herrlichkeit Gottes ist da, das ist Fakt, das ist ausgegossen. Jesus hat am ersten Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen. Und die ersten Gläubigen haben ihn empfangen und gleich haben die höchsten Dinge passiert. Die haben in ihrer Sprache geredet und alle anderen haben sie in ihren eigenen Mundart gehört, was die gesagt haben. Wer war das, der Simultanübersetzer? Der Heilige Geist war das natürlich. Also wir sehen, es gibt nichts, was der Heilige Geist nicht kann. Außer Lügen, das kann er nicht. Das passt nicht zu ihm. Kann er einfach nicht, weil er der Geist der Wahrheit ist. Und ich bin der Meinung, wenn wir das kapieren und praktizieren vor allen Dingen, dann wird auch auf die Versammlung mehr kommen. Das, was dann im Lobpreis Zeichen und Wunder passieren und Freisetzungen passieren und Erweckung letztendlich passiert. Also das ist, glaube ich persönlich, das ist die Voraussetzung, wenn wir gelernt haben und das praktizieren, dass der Heilige Geist wirkt, wenn wir ihn freisetzen, wir entscheiden es letztendlich, dann werden auch die größeren Dinge kommen, dann wird auch auf die Versammlung eine solche Kraft und Herrlichkeit kommen, wie wir es eigentlich schon immer haben wollen. Und das, glaube ich, ist das Problem, das die Christen haben, weil sie nicht erkannt haben, was sie eigentlich in ihrem Geist haben. Punkt und Amen.